Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel, die innerhalb von 5 Jahren einmal durch sämtliche Bücher der Heiligen Schrift führt. Dass wir bereits beim Markus-Evangelium angelangt sind, bedeutet allerdings nicht, dass wir uns durch einen Großteil der biblischen Bücher bereits hindurchgearbeitet hätten, sondern wir wechseln in dieser Sendereihe immer wieder zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hin und her. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht nun das 9. Kapitel des Markus-Evangeliums. Darin geht es gleich am Anfang um einen Vorgang, den man sich eigentlich gar nicht so recht erklären kann. Und nur an wenigen Stellen in der Bibel wird von ähnlichen Vorgängen berichtet. Und auch der Begriff, mit dem dieser Vorgang umschrieben wird, ist fast schon ein Rätsel für sich. Es geht um die sogenannte Verklärung Jesu. Im Lexikon wird diese Verklärung als ein besonderes Offenbarungsereignis bezeichnet, das 3 der Apostel mit Jesus Christus erleben. Am Anfang des Neuen Testaments gibt es 4 Evangelien, die alle über das Leben und Wirken Jesu Christi berichten und auch über seinen Tod am Kreuz. Jedes Evangelium tut es auf seine Art und Weise und aus seinem jeweils ganz eigenen Blickwinkel, sodass sich die Informationen, die wir heute über Jesus haben, oft aus den 4 verschiedenen Blickwinkeln zusammensetzen. 3 der insgesamt 4 Evangelien, und zwar die ersten 3, sind sich in ihrem Aufbau ziemlich ähnlich. Das Matthäus, das Markus und das Lukas-Evangelium. Sie werden auch die synoptischen Evangelien genannt. Nur das Johannes-Evangelium tanzt mit seinen vielen Eigenheiten gewissermaßen aus der Reihe. Gerade bei Ereignissen, die rätselhaft erscheinen oder die nur knapp geschildert werden, lohnt es sich, in den jeweils anderen Evangelien nach ergänzenden Informationen zu suchen. Die Verklärung Jesu ist ein gutes Beispiel dafür. Denn alle 3 synoptischen Evangelien, also das Matthäus, das Markus und das Lukas-Evangelium, berichten darüber. Ausgangspunkt für uns ist das Markus-Evangelium. Normalerweise zeichnet sich das Markus-Evangelium durch eine ziemlich knappe Darstellungsweise aus. Das gilt jedoch nicht für den Bericht über die Verklärung Jesu. In diesem Fall ist das Markus-Evangelium sogar ausführlicher als das Matthäus- und das Lukas-Evangelium. Außerdem wird sehr wortreich erzählt, dass am Fuße des Berges, auf dem die Verklärung stattfindet, einige der Jünger Jesu eine herbe Niederlage erleben. Ein Junge, der von einem bösen Geist besessen ist, kann von ihnen nicht geheilt werden. Doch so weit sind wir noch nicht. Markus 9 beginnt mit einem Vers, der nur sehr schwer zu deuten ist. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Dass sich viele Theologen mit der Auslegung dieses Verses schwer tun, kann man schon daran erkennen, dass es zwar am Anfang von Kapitel 9 steht, in vielen Bibelausgaben jedoch an das Ende von Kapitel 8 herangerückt wird. Am Ende von Kapitel 8 ging es um das Leben in der Nachfolge Jesu. Sollte Jesus in diesem Zusammenhang gesagt haben, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen, dann wollte er damit wohl zum Ausdruck bringen: Bald werde ich für die Sünden der Menschen sterben und ihr werdet mit eigenen Augen miterleben, wie sich dadurch das Reich Gottes ein Stück weit entfaltet. Es ist etwas Besonderes, dass ihr dies zu euren Lebzeiten miterleben könnt. Das Matthäus- und das Lukas-Evangelium legen übrigens den Schluss nahe, dass diese Aussage tatsächlich zu dem Abschnitt über die Nachfolge Jesu gehört. Nur im Markus-Evangelium beginnt mit dieser Aussage ein neues Kapitel und damit der Bericht über die Verklärung. Aber auch diese Platzierung ergibt einen Sinn. Der Satz, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen, dieser Satz könnte so viel bedeuten wie: Einige von euch werden jetzt etwas ganz Besonderes erleben, was andere höchstens erleben, wenn sie eines Tages bei Gott sind, nämlich die Verklärung. Das würde auch zu dem passen, was Petrus später im 2. Petrusbrief beschreibt. Dort ist meines Erachtens von der Verklärung Jesu die Rede. Und Petrus sieht diese Verklärung offenbar als eine Art Vorausschau auf die künftige Verherrlichung Jesu, die eines Tages im Himmel stattfinden wird. Bitte vergleichen Sie einmal das, was im 2. Petrusbrief Kapitel 1 beschrieben wird und was ich gleich vorlesen werde, mit dem, was im Markus-Evangelium über die Verklärung Jesu berichtet wird. Zunächst das Zitat aus dem 2. Petrusbrief. Dort heißt es: Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Soweit die Schilderung des Petrus aus dem 2. Petrusbrief. Und hören Sie nun dazu den Bericht aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Abvers 2. Dort heißt es: Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verklärt, und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Mit dieser Aussage wird klargestellt, es handelt sich um ein übernatürliches Ereignis. Im griechischen Bibeltext, auf den unsere heutigen Bibelübersetzungen zurückgehen, steht übrigens für das Wort, das wir mit Verklärung wiedergeben, der Begriff Metamorphose. Man könnte auch von Umgestaltung oder Verwandlung sprechen. In der Biologie spricht man zum Beispiel dann von einer Metamorphose, wenn sich eine unansehnliche Schmetterlingsraupe in eine Puppe und dann in einen farbenprächtigen Schmetterling verwandelt. Zurück zu der Verwandlung, der Verklärung, die Jesus erlebt und mit ihm die 3 Jünger Petrus, Jakobus und Johannes. Viel ist schon darüber spekuliert worden, warum ausgerechnet diese 3 mitkommen durften. Vielleicht, weil sie eine besondere Auszeichnung oder Belohnung verdient hatten? Nun, es könnte auch andersherum gewesen sein, dass diese 3 Jünger geistlich gesehen besonders schwach auf der Brust waren und dass Jesus sie mitgenommen hat, um sie zu ermutigen. Im Bibeltext wird ab Vers 4 berichtet: Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Was die Jünger erleben, ist einfach überwältigend. Überwältigend schön, aber es bringt sie eben auch ein wenig durcheinander. Mose und Elia treten in Erscheinung. Diese beiden Persönlichkeiten des Alten Testaments repräsentieren das Gesetz und die Propheten. Sowohl das alttestamentliche Gesetz wie auch die Propheten haben schon vor langer Zeit darauf hingewiesen, dass eines Tages ein Messias, ein Erlöser, nämlich Jesus Christus kommen wird. Nun ist er da. Sein Erlösungswerk steht über dem Gesetz und den Propheten. Aber noch ist dieses Erlösungswerk nicht vollendet. Darauf weist Jesus die 3 Jünger ausdrücklich hin, während sie den Berg verlassen. Ab Vers 9 wird berichtet: Als sie aber vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander: Was ist das, Auferstehen von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen, sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Er aber sprach zu ihnen, Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, Elia ist gekommen, und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Bei dieser Sache mit Elia bezieht sich Jesus auf eine Aussage aus dem Buch Malachi, Kapitel 3. Dort heißt es, »Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia.« Diesen Vers meint Jesus vermutlich, als er sagt, Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Jesus wiederum scheint den Namen Elia als eine Art Dienstbezeichnung zu verstehen. Er sagt, Elia ist gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten. Gemeint ist damit Johannes der Täufer. Er ist gewissermaßen der Elia des Neuen Testaments. Wie ich zu dieser Behauptung komme? Ganz einfach. Im Matthäusevangelium wird ebenfalls berichtet, dass Jesus mit den drei Jüngern über diesen Elia spricht. Und dort findet sich dankenswerterweise der Satz, da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Die nächsten Verse beschreiben eine Szene, die man so ähnlich auch in einer christlichen Gemeinde von heute wiederfinden könnte. Was ist geschehen? Während Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf einem Berg gestiegen sind, um dort Großartiges zu erleben, mussten sich die übrigen Jünger irgendwie in den Niederungen des Lebens zurechtfinden. Oben gab es dieses Treffen mit Mose und Elia und anschließend eine theologische Austauschrunde, während sich unten das Volk um die restlichen Jünger drängte und sie um Heilung der Kranken bat. Die Jünger gaben ihr Bestes, gerieten aber auch an Grenzen. Deshalb sagte ich eben, dass die Situation der Jünger mit der heutigen Situation in mancher Gemeinde vergleichbar ist. Doch schauen wir uns die Sache ein bisschen genauer an. In den Versen 14 bis 18 wird berichtet, »Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist, und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Kann sein, dass es sich hier um einen besonders schweren Fall gehandelt hat. Dennoch ist die Situation für den Vater des besessenen Jungen kaum zu ertragen. Und auch den Jüngern ist ihr Versagen sicher peinlich. Nun könnte man entschuldigend sagen, damit müssen sich beide Seiten eben abfinden. Doch so einfach ist die Sache nicht. Jesus macht den Jüngern klar, dass sie, vielleicht weil der Junge ein so schweres Krankheitsbild hat, nicht genügend geglaubt haben. Ich fürchte, dass Jesus mir das ebenfalls oft genug vorhalten könnte und meiner Gemeinde auch. Ich lese die Geschichte noch weiter bis zum Ende vor. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, »O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir.« Und sie brachten den Jungen zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so daß die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als Jesus heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Soweit die Verse 19 bis 29. Ich kann mich nur allzu gut in die Situation der Jünger hineinversetzen. Als Christ weiß ich, dass der Glaube, wie es so schön heißt, Berge versetzen kann. Aber mein Glaube stößt eben auch an Grenzen. Und dann muss ich es so wie die Jünger tun und Jesus um Hilfe bitten. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, im vorangegangenen Kapitel des Markus-Evangeliums wurde darüber berichtet, dass Jesus seinen Jüngern gegenüber zum ersten Mal seinen baldigen Tod ankündigte. Besonders Petrus war darüber so entsetzt gewesen, dass er Jesus am liebsten von seinen weiteren Plänen abbringen wollte. Im 9. Kapitel des Markus-Evangeliums folgt nun eine weitere Todesankündigung. Ich lese die Verse 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Dass Jesus seinem Tod nicht aus dem Weg gehen wollte, war ihnen sicher unheimlich. Und was er über die Auferstehung sagte, war für sie völlig unverständlich. Für mich dagegen ist es unverständlich, dass sie Jesus nicht danach fragten. Sie fürchteten sich, heißt es hier. Doch was sie kurze Zeit später untereinander veranstalteten, ist im Grunde so peinlich, davor hätten sie mal lieber zurückschrecken sollen. Worum geht es? Nun, die Jünger fangen doch tatsächlich an, darüber zu streiten, wer von ihnen der Größte sei. Jesus bekommt das erst gar nicht so richtig mit, oder zumindest tut er so. Ich lese die Verse 33 bis 37. Und sie kamen nach Kapernaum. Als er daheim war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Mich beeindruckt, wie geduldig Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Eigentlich sollte es doch selbstverständlich sein, dass die Jünger des Sohnes Gottes sich mit anderen Gedanken herumtragen als mit dem, wer unter ihnen das höchste Ansehen genießt. Aber da es nun mal so ist, nimmt sich Jesus Zeit für eine kleine Sonderlektion und ruft seine Jünger zu sich. Und ein Kind, mit dem er überaus freundlich umgeht und das vielleicht gerade dort am Spielen war. Und dann erklärt er den erwachsenen Männern, die sich selbst gerade wie Kinder benommen haben, wie es eigentlich sein sollte. Noch während das Kind anscheinend in ihrer Mitte steht, stellt Johannes eine Frage, die ihm offenbar unter den Nägeln brennt und die heute zuweilen auch für Diskussionsstoff sorgt. Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister in deinem Namen aus, und wir verboten's ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt's ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, Wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. In diesem Fall war die Sache offenbar klar. Dieser fremde Mann vollbrachte Wunder im Namen Jesu. Wahrscheinlich konnte er Kranke heilen. Doch in der heutigen Zeit müssen wir damit rechnen, dass sich alle möglichen Leute auf Jesus berufen, ohne tatsächlich in seinem Namen zu handeln. Dass es dazu kommen kann und auch kommen wird, hat Jesus selbst vorausgesehen. In einem solchen Fall gilt es sorgfältig zu prüfen, ob diese Menschen wirklich im Namen Jesu handeln. Wenn sie das von sich behaupten, aber in anderer Hinsicht darauf pfeifen, den Willen Jesu zu tun, dann ist höchste Vorsicht geboten. Jesus hat einmal gesagt, »Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage?« Als Johannes plötzlich mit seiner Frage kam, ob ein fremder Wundertäter tatsächlich im Namen Jesu Wunder tun kann, unterbrach er damit offenbar die Lektion, die Jesus den Jüngern anhand eines Kindes erteilte, das er in ihre Runde stellte. Denn in Vers 42 kommt Jesus noch einmal auf dieses Kind zu sprechen, und er sagt, »Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht.« Harte Worte aus dem Mund eines Mannes, der doch sonst eher als sanftmütig gilt. Das sollte uns aufmerken lassen. Dass Jesus ein bestimmtes Verhalten mit solchen Worten brandmarkt, kann nur bedeuten, dass es ihm bitter ernst ist. Man könnte auf die einzelnen Punkte, die Jesus hier nennt, noch genauer eingehen. Was hat er beispielsweise damit gemeint, als er von der Verführung dieser Kleinen zum Abfall sprach? Aber ich will es an dieser Stelle ganz bewusst kurz und knapp auf einen Nenner bringen. Es geht darum, andere Menschen nicht vom Glauben abzubringen und sich selbst nicht vom Glauben abbringen zu lassen. Denn damit steht das Seelenheil der betreffenden Menschen auf dem Spiel. Ja, Jesus höchstpersönlich spricht hier vom Verlorengehen und von der Hölle. In den Versen 45 bis 50 sind weitere Warnungen von ihm zu finden. Da heißt es, »Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man's würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Hand und Fuß und Auge. Es gibt fast nichts, was einen Menschen nicht zum Abfall verführen könnte. Die Hand etwa kann eine böse Tat ausführen. Die Füße sind es, die jemanden dorthin bringen, wo er sich besser nicht aufhalten sollte, weil es ein Ort der Sünde ist. Und das Auge kann dazu beitragen, dass jemand seines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel und alles andere, was dem Nächsten gehört, begehrt. Sie merken, ich spiele an auf die 10 Gebote, die genau das Gegenteil fordern. Wenn Jesus nun davon spricht, dass wir uns notfalls von Hand, Fuß oder Auge trennen müssen, will er damit auf drastische Weise klarmachen, dass wir uns von nichts und von niemanden verführen lassen sollen, um nicht unser Seelenheil zu verlieren. In den allerletzten Versen, die ich vorgelesen habe, war von Feuer und Salz die Rede. Sie haben beide eine reinigende und desinfizierende Wirkung. Christen sollen das Salz der Erde sein, um dadurch, natürlich im übertragenen Sinn, das Irdische vor der Fäulnis zu bewahren. Das heißt, sie sollen dazu beitragen, dass sich das Böse in der Welt nicht ungehindert ausbreiten kann. Deshalb sagt Jesus ganz zum Schluss, das Salz ist gut. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit wird man's würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Schon zweimal hat Jesus seinen Jüngern gegenüber angekündigt, dass er schon bald einen gewaltsamen Tod sterben, danach aber wieder auferstehen wird. Die Jünger, so hat es den Anschein, wollen das noch nicht so recht wahrhaben. Doch vieles, was Jesus seinen Jüngern nun beibringt, spiegelt den Ernst der Situation wider. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir das 10. Kapitel des Markus-Evangeliums. Ich lade Sie herzlich dazu ein, auch dieses Kapitel gemeinsam mit mir unter die Lupe zu nehmen. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.